50 Jahre ADC wird präsentiert vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migros.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist es im Persönlichkeit Podcast heute eine ganz grosse Ehre und Freude. Er ist bei uns der am meisten besprochen wird in unserem Podcast, Jean-Rémy Fondat. Bist du dir eigentlich bewusst, Jean-Rémy, was für einen Kultstatus du da in der Schweiz hast?
Nein, gar nicht. Also in der Schweiz eben gar nicht, weil ich in der Schweiz ja lang überhaupt nicht präsent gewesen bin, sondern nur eben praktisch mittelbar über die Agentur. Aber in der Schweiz eigentlich nie aktiv oder nie etwas zugehauen.
Gut, man hat dann den Dominik gekannt und gesagt, das ist der Bruder, oder?
Genau, ja. Genau, der Grossbruder vom Dominik, also wie der ältere Bruder. Aber so Kultstatus ist mir gar nicht bewusst. Jetzt, seit einem Jahr, bin ich öfter in der Schweiz. Auch ein bisschen im Zusammenhang mit dem Buch, das ich geschrieben habe.
Das war ein riesiger Bestseller, den du gemacht hast. Bist du immer an der Spiegelliste? Wo bist du dort?
Dort bin ich Nummer 6 gewesen.
Ja.
Und dann in der folgenden Woche noch in der Top 20. Und dann halt nicht mehr. Aber es ist schon, das Buch ist für ein eher spezielles Buch. Es ist ja nicht jetzt für den Massenmarkt oder so, sondern es ist im Grunde nur für kreativ Interessierte, für die Medienszene, für die Wirtschaft. Aber dafür ist es schon ein gut angekommen.
Ja, der Titel war speziell gewesen. Und vor allem hat es ja einen Gag gehabt, weil man das Buch können von hinten lesen konnte, oder?
Ja, nein, von hinten. Jedes Buch kann man von hinten lesen. Also, man kann, es ist das erste Buch von der Literaturgeschichte, von vorne bis hinten. Ich wechsle jetzt doch auf Deutsch. Das fällt mir einfach leichter, dass von vorne bis hinten immer schlechter wird.
Mhm.
Mit Absicht und mit Grund.
Mhm.
Also der Grund ist, damit es der Leser an jeder Stelle zuklappen kann und sicher ist, das Beste habe ich nicht verpasst, weil das ist ja schon durch. Also es ist quasi ein Service für Leser und Leserinnen.
Wie bist du eigentlich auf die Idee gestoßen?
Auf die Idee bin ich gekommen, dadurch, dass ich selber Bücher, also Sachbücher, andere lese ich nicht, immer nur bis zur Hälfte lese, weil ich der Meinung bin, dass bei der Hälfte meistens das Pulver schon verschossen ist. Und in der zweiten Hälfte wird die These dann noch dreimal wiederholt und am Schluss noch einmal zusammengefasst. Aber du hast mehr Erkenntnisgewinn, wenn du ein zweites Buch anfängst und auch nur bis zur Hälfte liest. Also das heißt, ich habe praktisch nur halbe Bücher gelesen, aber ich behaupte, das hat mir mehr gebracht, als hätte ich die Zeit verschwendet mit ganzen Büchern.
Also ein Riesenerfolg, dieses Buch. Jetzt haben wir ja noch deinen Status in der Schweiz. Also ich muss es vielleicht erklären, in jedem zweiten Podcast erzählt irgendein Schweizer Werber, er hätte von dir ein Angebot gekriegt, nach Hamburg zu kommen. Eine Werberin hat dich sogar als Gott bezeichnet. Wie geht man mit diesen Prädikaten und mit diesen Geschichten um?
Total, also mit Gott total entspannt. eine religiöse Vergangenheit. Ich war 4 Jahre in der Klosterschule, musste jeden Morgen zur Heiligen Messe.
Also in Einsiedeln war das, ja?
Genau, in Einsiedeln. Und da finde ich Gott ein adäquates Prädikat, so gesehen. Was ganz interessant ist, dass ich im Moment eine Wertschätzung, also so fast posthum, also ich bin ja noch am Leben, aber also lange nach meinem Ausstieg aus der Werbung, ich bin jetzt schon fast 10 Jahre draußen und ich erlebe jetzt eine Wertschätzung, die ich in meiner aktiven Zeit nie erlebt habe oder auch nie genießen konnte, weil man in der aktiven Zeit bist du ja immer, du kämpfst ja immer am Abgrund, also du kämpfst immer gegen den Abstieg, du hast jeden Tag deine Probleme, also das Kreativgeschäft ist sehr volatil und schwer einzuschätzen. Das heißt, ich war eigentlich nur am Troubleshooten und habe eigentlich nie irgendwie jetzt Wertschätzung erfahren. Jetzt schon, also ich merke das an den Einladungen oder wenn ich jetzt vor allem in Deutschland besuche ich im Moment so Marketingclubs in der, nennen wir es mal Provinz. Also man ist alles außerhalb von Berlin, also in kleineren Städten. Und da erlebe ich schon, dass die freuen sich. Ne? Die sagen, da kommt ein sehr bekannter Werber aus der Großstadt. Und ich finde auch interessant, also ich fürchte, wenn es heute eine Umfrage gäbe in Deutschland, wer ist der prominenteste Werber? Ich glaube, ich wäre immer noch vorne oder
eher. Also ganz vorne, natürlich, ja.
Ja, aber das ist schon ein bisschen absurd. Als hätte es nach mir niemand mehr gegeben in dieser Güte oder in dieser, auf diesem Level. In Wirklichkeit hat es sehr viele natürlich gegeben. Nur, es ist heute durch die Verzettelung, durch die, also in dem heutigen Medienkosmos ist es nicht mehr so leicht durchzudringen, und die Werbung hat natürlich auch einen Glamour verloren. Das heißt, diesen Star-Kult, den es gab, so in den 80er, 90er Jahren, wo Werbung eben sehr populär war, wo die Leute Kino-Eintritt bezahlt haben, um Werbung zu sehen. Also die Cannes-Rolle zu sehen, ist ja heute undenkbar, dass jemand ein Kinoticket kauft, um 1,5 Stunden lang Werbung zu sehen. Das heißt, die Werbung hat schon an Glanz verloren und gelitten, und dadurch gibt es natürlich auch nicht mehr, oder es ist sehr schwer geworden, jetzt da so ein gottgleichen Status zu erreichen. Hoffentlich merkt man, dass ich lache, wenn ich sowas sage. Das wäre mir wichtig.
Aber ist das trotzdem interessant? Du sagst ja, du hättest immer fast schon Existenzängste gehabt, wärst unsicher gewesen. Das widerspricht ja eigentlich dem Werber. Der Werber war ja immer positiv, geht immer aufwärts, extrovertiert natürlich. Ja. Da bist du ein bisschen das Gegenteil, oder?
Ich nicht. Also wir, unser 7. Leitsatz und unser wichtiges Motto ist ja, wir bleiben unzufrieden.
Wir bleiben unzufrieden, das ist ja heute noch, oder? Ja.
Und ich glaube sehr, das ist kontrovers, sicher. Also viele denken ja, um Gottes Willen, will doch niemand sein unzufrieden. Natürlich will das niemand sein.
Um Gottes Willen, ja.
Aber genau, um Gottes Willen. Ich bin fest davon überzeugt, dass in Unzufriedenheit eine wichtige Kraft steckt. Also du brauchst eine gewisse Unzufriedenheit, um Dinge zu verändern, um Dinge besser zu machen. Ohne Unzufriedenheit verändert sich nichts auf der Welt. Nichts wird besser. Kein Klima, kein Gehalt, keine Ehe. Und ich glaube auch, dass im Grunde genommen jede Idee, jede Initiative und vor allem jede Innovation ist aus Unzufriedenheit geboren. Unzufriedenheit mit dem Status quo. Jetzt Unzufriedenheit allein ist allerdings noch keine Lösung, sondern die Unzufriedenheit muss auf Kreativität treffen. Aber wenn Unzufriedenheit und Kreativität zusammenkommen, passieren.
Ja, da gibt's einen Urknall, ja.
Dann gibt's einen Urknall, genau. Das ist die, wenn du so willst, die Zauberformel. Unzufriedenheit und Kreativität. Weil Kreativität allein ist mehr oder weniger ein unguided missile, also die findet kein Ziel oder die ist zu wenig zielgerichtet. Aber Unzufriedenheit und Kreativität, das bringt die Welt nach vorn.
Ich finde auch interessant, du hast ja in Zürich ein Referat gehalten, glaube vor 2 Monaten, hast du gesagt, Pünktlichkeit schätzt du gar nicht. Also du bist ein Fan der Unpünktlichkeit, oder?
Ja. Genau, das ist aber, das hat mit Unzufriedenheit wenig zu tun. Nee, ich denke gerne, und wenn man mich warten lässt, gibt man mir Zeit zum Denken. Also wenn ich in einem Restaurant eine 1/2 Stunde sitze und jemand verspätet sich, das ist wunderschöne Zeit, weil diese Zeit ist nicht verplant. Sonst ist ja immer alles verplant irgendwie im Tag. Also aber Wartezeit ist geschenkte Zeit, und die nutze ich dann sitze ich da und sinniere, hab nichts vor. Und es sind schon so viele, also ich behaupte, es sind dadurch, dass man mich warten ließ, sind schon Ideen im Wert von Millionen entstanden.
Also beispielsweise, weißt du irgendeine konkrete fast?
Nee, nein, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich immer sehr aktiv bin. Wenn ich warte, dann kommen Gedanken. Also es ist eine tolle Kreativzeit und ich schreibe die dann auf oder tippe sie irgendwie ins Handy. Aber Wartezeit hat mir immer so viel gegeben. Also drum, ich war nie böse, sondern im Gegenteil, dann redet man halt ein bisschen schneller oder also solange der Termin sich dann nicht nach hinten verschiebt, war ich immer zufrieden, wenn ich warten durfte.
Also jetzt zwei Vorurteile oder zwei Themen, die ich beleuchten möchte. Wir haben ein paar Mal kommuniziert und dann hast du mir geschrieben, eben, du seist ja heute nicht mehr Werber, du verstehst dich heute als Künstler. Trotzdem wirst du in der Wahrnehmung, bleibst du ja der Werber. Ist das ein bisschen leidend darunter?
Ja, leider. Leider. Also das ist schon jetzt, gerade für den Einstieg in die Kunst ist das schwierig. Ne? Das ist, also ich bin halt letztlich, also für die Kunstszene, die eine ganz eigene Szene ist, mit eigenen Regeln, mit eigenen Codes, mit einer eigenen Sprache, bin ich halt so der malende Werber. Ich kann ja gar nicht malen, aber das macht den Eintritt schwieriger. Also das heißt, da gibt es Vorbehalte und denken, ja, okay, jetzt will der auch noch Künstler sein. Und insofern ärgert mich das dann auch immer ein bisschen. Also ich hatte vor kurzem mal diese Ausstellung in Berlin und habe dann bei der Vernissage von meiner Kunst erzählt.
Was war das? Fotografieren, glaube ich? Oder?
Das waren genau Installationen, die ich fotografiert habe. Und die Ausstellung hieß Melting into Meaning. Das waren Kerzen mit Botschaften, also die durch ihr Abbrennen haben sie Botschaften praktisch freigelegt. Und ich erzählte also, was ich mir dabei gedacht habe und alles Mögliche und habe dann am Schluss gesagt, sind noch Fragen? Und dann meldete sich einer und sagt, sag mal, wie war das damals in der Werbung? Und nach dem Gottes Willen, bitte.
Also wie ein Schlagerstar, der immer auf seinen ersten Hit angesprochen wird.
Ja, genau. Stimmt.
Aber es kamen ja 700 oder 800 Leute. Also das ist ja trotzdem ein Erfolg.
Es kamen viele Leute, ja, doch. Also das funktioniert schon. Also die Neugier ist schon da. Also wenn jemand, der eben bekannt ist für etwas anderes, und ich bin sehr froh, ich bin bei einer Galerie, die heißt Galerie Mond, die ist bekannt dafür, dass sie Leuten eine Chance gibt, also die ungewöhnliche Biografien für Kunst haben. Also mein Nachfolger jetzt, also der jetzt die Ausstellung hat, ist Michael Stich, immerhin Wimbledon-Sieger.
Gegen Becker oder ja.
Genau, gegen Becker hat er Wimbledon-Finale gewonnen und der macht sehr beachtliche Kunst. Und also ich behaupte sogar, eigentlich ist er Künstler und aus Versehen hat er mal Tennis gespielt. Und ein anderer Künstler, den die Galerie ausstellt, ist der Dieter Nuhr, der sehr bekannte Comedian. Also diese Galerie hat keine Angst vor eben Biografien, die nicht jetzt ganz straight aus der Kunst kommen.
Der zweite Punkt, den ich interessant finde, ganz am Anfang hast du das erwähnt, du hattest ja mit der Schweiz immer ein Problem. Ich mag mich erinnern, ich habe vor 15 Jahren dich mal angeschrieben und dann hast du mir so ein E-Mail gerade zurückgeschrieben, eine kleine Abrechnung mit der Schweiz, oder? Das hat ja begonnen auch ein bisschen mit dieser Klosterschule in Einsiedeln, oder?
Ja, also ich hatte tatsächlich ein Problem mit der Schweiz. Das hat sich aber aufgelöst. Das hat sich im Wohlgefallen aufgelöst. Also seit ein, zwei Jahren habe ich kein Problem mehr mit der Schweiz.
Und was war der Grund für diese
Wende? Weil ich den Grund erfahren habe. Oder weil ich, und das ist wirklich ganz, ganz interessant. Vor zwei Jahren kam ich mal hierher im Sommer, also ähnliches Wetter, hier in Zürich, und ich dachte, warum hast du diese Stadt 50 Jahre lang eigentlich nur noch aus Zwang betreten? Also wenn ich irgendwie musste, wenn familiär was war oder wenn ich irgendwie dann doch beruflich hierher musste, aber nie freiwillig. Und die Antwort war, weil ich in Zürich die unerfolgreichste Zeit meines Lebens verbracht habe. Nämlich zwischen 6 und 21 war ich in Zürich. Davor war ich in Belgien, danach war ich in Deutschland. Und 6 bis 21 ist exakt die Schulzeit. Und die Schulzeit war bei mir erstens vergeudete Zeit, also Zeitverschwendung pur, und eine Zeit mit nur Pleiten, Pech und Pannen. Also Klassen wiederholt, unzufrieden gewesen von Anfang an, mit den alten Sprachen überhaupt nicht zurechtgekommen. In der Klosterschule, das war dann der Tiefpunkt natürlich, das war, also in der Klosterschule wollte ich vom ersten Tag an, wollte ich weg. Das heißt, und entsprechend waren natürlich meine Noten. Also das heißt, ich war immer schlecht. Ich habe nicht mal die Matura geschafft. Dann gab es auch weitere Niederlagen. Ich habe den Autoführerschein hier nicht geschafft, den Motorradführerschein nicht geschafft. Ich bin nicht mal ins Militär aufgenommen worden. Also hier ist alles schiefgegangen.
Frauen auch nicht, hast du geschrieben damals?
Bitte,
Frauen? Hast keine Frauen kennengelernt?
Genau. Ich hatte kein Geld. Meine Eltern haben mich sehr bescheiden aufgezogen. Das heißt, ich hatte kein Geld. Das hat jetzt mit Frauen nichts zu tun. Aber ich konnte mir nichts leisten. Und ich hatte auch keinen Zugang zu Frauen. Das lag schon auch ein bisschen daran, dass ich von 14 bis 18, also in einer Zeit, wo ein normaler Mensch schon erste Affären hat oder irgendwie erste Dates, war ich in der Klosterschule, da waren wir nur Jungs. Also ich habe Frauen gar nicht gesehen. Also ich hatte mit Mädchen überhaupt nichts zu tun, sondern erst mit 18. Aber dann war ich natürlich entsprechend gehemmt, weil ich diesen ganzen Tanzschulen Vorlauf nicht hatte. Sprich, auch mädchenmäßig ging bei mir eigentlich gar nichts. Und erst, also mein Erweckungserlebnis war wirklich mein erster Tag in Deutschland. Es war der 1. März 1975. Mein erster Tag als Werbetexter in Düsseldorf. Von da an.
Wo war das, Werbeagentur?
Die hieß BMZ. Mhm. Das war prima für mich, weil die Agentur waren Profis, also die kamen vom BBDO, haben die sich selbstständig gemacht. Die Agentur war nicht sehr groß, also am Anfang waren die so 25 Leute, sind dann stark gewachsen. Aber so als erste Agentur war es für mich perfekt.
Aber wann hast du denn den Entschluss gefasst, in die Werbung zu gehen?
Vorher natürlich. Also wie gesagt, ich hatte keine Matura und dann sind natürlich die Optionen etwas enger. Das heißt, ich konnte leider nicht studieren. Das hat mich schon interessiert.
Eben dein Bruder hat ja Doktorat gemacht.
Genau.
Dein Vater hat Buchhandlung sehr.
Genau.
Intellektuell, auch, Akademiker,
auch,
ja.
Auch Akademiker, ja, genau. Also die ganze Familie sind Akademiker, außer ich. Also ich war, wenn man so will, auch ein bisschen das schwarze Schaf, weil ich eben an nichts Interesse hatte und einfach, also meine Schulzeit war vergurkt oder verkorkst oder und das habe ich immer irgendwie verbunden, letztlich mit dem Land und mit der Stadt. Mhm. Ich dachte immer, okay, bloß nicht nach Zürich gehen, weil sobald du das ist vermintes Gelände,
also
für
toxisch,
dich.
Toxisch, ja.
Genau, mhm. Wenn du den Boden dort betrittst, dann sackt er ein und bloß, also ich hatte richtig, aber das habe ich mir nicht bewusst gemacht, sondern es war einfach so eine Aversion gegen eine Zeit, in der mir nichts gelungen ist. Und umgekehrt muss ich sagen, dass ich dann Deutschland sehr dankbar war, weil in Deutschland ging alles aufwärts. Also alles funktionierte plötzlich, auch mit den Mädchen und so weiter. Also alles war also wie irgendwie leichtgängig und.
Aber weißt du noch den Entscheid, nach Deutschland zu gehen? Ist ja ein mutiger Entscheid trotzdem, oder?
Ja, das war gar kein Entscheid, sondern das war also ich bin mehr oder weniger als Wirtschaftsflüchtling nach Deutschland gegangen, weil mein Brancheneinstieg war 1974 und da war Ölkrise. Also Ölkrise war, glaube ich, 73, 74. Das heißt, die Wirtschaft lag da nieder und wenn die Wirtschaft da niederliegt, liegt die Werbung super da nieder. Das heißt, in der Werbung gab es praktisch keine Jobs. Und darum habe ich mich sehr wahllos beworben. Ich weiß noch, in Zürich als Mediaassistent, in Wien als Juniorberater und in Düsseldorf als Junior-Texter. Das heißt, ich wusste noch nicht mal, ob ich jetzt kreativer, sondern ich wollte einfach in die Werbung. Mhm. Und habe halt jede Ausschreibung, die ich sehen konnte, habe ich versucht. Und die Düsseldorfer waren am schnellsten, oder die haben am schnellsten reagiert. Und so bin ich erstens zufällig Werbetexter geworden und zweitens zufällig in Deutschland gelandet. Und zum Thema Zufall, / Glück, muss ich sowieso sagen, wenn ich heute so zurückschaue, was jetzt Erfolg ausgemacht hat, da spielt Glück und Zufall, also günstige Zufälle und Glück, das spielt eine Riesenrolle. Also ich habe so oft Glück gehabt, jetzt allein das Glück, diesen Partner zu finden.
Also Holger Jung.
Holger Jung, genau, mit dem ich ja dann 91 die Agentur gegründet habe. Das ist ein pures Glück, das kann man nicht. Da gibt es ja keine Dating-Plattform, wo man irgendwie den perfekten Partner findet und du kannst es auch nicht im Vorfeld wirklich erkennen, ob man über Jahrzehnte so harmoniert, sich so gut ergänzt, nie eifersüchtig aufeinander ist, sondern immer froh ist, dass es den anderen gibt und eben über Erfolge sich gemeinsam freuen kann, über Niederlagen sich gegenseitig wieder tröstet, Riesenglück. Ein anderes Glück, auch reiner Zufall, der Kunde, den ich letztlich am längsten betreut habe oder heute noch, mit dem wir heute noch verbunden sind, die Firma Sixt. Ein reiner
Autoverleih, ja.
Autoverleiher Sixt, inzwischen weltweites erfolgreiches Unternehmen, damals noch praktisch ein bayerischer Autovermieter, ein reines Glück. Mhm. Also, und es gab in meiner Laufbahn sehr viel Glück.
Hast du eigentlich in der Schweiz Werbung gemacht, bevor du nach Deutschland gingst?
Nein, ich hatte denkwürdiges Praktikum. Das war ganz lustig, muss ich sagen, in einer Werbeagentur, die hieß Werbeagentur Steinmann. Und ich hatte dort ein Praktikum für einen Monat. Ungünstig war, dass die Firma nach 2 Wochen pleite ging. Und die Telefonistin war darüber so sauer, dass sie sich in der letzten Woche nur noch als Sterbeagentur Weinmann und als Werbeagentur Steinmann gemeldet hat. Das fand ich großartig. Also wenn ich die heute noch kennen würde, also ich würde ihr einen Kranz flechten, Sterbeagentur Weinmann, das war irgendwo eine Dufourstraße. Das war auch eine alte Agentur, aber irgendwann ist die halt eben auch möglicherweise beschleunigt durch die Ölkrise. Sie ist dann auch pleite gegangen.
Ja, interessant. In 20 Minuten haben Sie so alte Werbung gezeigt und da gab es dieses berühmte Reifel-Plakat. Gell? Gleich mit dem Po.
Da war ich beteiligt.
Genau, und der hat den Preis gewonnen und da stand unten Text, Jean-René Fontaine.
Ja, genau. Das war ja gar kein Text.
Ja, es war ein Wort, glaube ich, ja.
Ein Wort?
Ein Wort.
Ich weiß es gar nicht.
Das war dein erster Würfel, wenn man so will.
Bitte?
Das war dein erster Würfel, wenn man so will, ja.
Das war mein erster Shitstorm auch, aber erster Erfolg. Das war eine Zusammenarbeit mit einem Freund aus der Werbefachschule, Peter Marti heißt er. Hab heute noch ein bisschen Kontakt mit ihm. Und der hatte eine Werbeagentur und ich war damals eben junger Kreativer. Ich glaube, da war ich aber schon in Deutschland und habe dann für ihn dieses Plakat gemacht oder mit ihm zusammen. Er ist ja Berater, nicht Kreativer. Und ja, das war ganz lustig, weil das, was dieses Plakat so berühmt gemacht hat oder so.
Eben Fütli Martin hatte man.
Fütli Martin war da zum Glück, ja, das, also da war ich ganz froh, dass das nicht auf mich fiel. Fütli Martin. Das Schöne war eben, dass durch den Kantönli-Geist wurde das Plakat wurde in einigen Kantonen verboten, weil wegen obszön oder Nacktheit und in anderen nicht. Und das hat natürlich sofort eine landesweite Diskussion über Zensur hervorgebracht. Also das war, und dadurch wurde das Plakat bekannt, weil die Idee eigentlich, also man könnte sich auch schämen dafür. Ich habe sie sogar in meinem Buch erwähnt.
Eben heute hielt er das irgendwie fast schon als Trophäe, dieses Plakat. Also man kennt es immer noch.
Ja, ja.
Heute wäre es ja nicht mehr möglich, ja.
Bei eBay kann man es kaufen.
Wenn du jetzt zurückschaust, eben deine Karriere, das ist natürlich großartig. In der Schweiz nicht so richtig funktioniert, gehst nach Deutschland, gründest mit deinem Partner zusammen die größte Agentur Deutschlands, die berühmteste.
Er ist nicht die größte übrigens, also da muss ich ihm einhaken. Also es ist die berühmteste, ja.
Die berühmteste sicher, ja.
Schon, aber die größte nicht, die größte ist Serviceplan.
Mhm.
Und
das ist auch ein Schweizer, oder?
Auch ein Schweizer, ja. Wenn man so will, sind beides halb schweizerische Gründungen, weil der Peter Haller und auch sein Sohn hat auch einen Schweizer.
Florian
Haller hat auch einen Schweizer.
Habt ihr Kontakt mal gehabt? Gibt es da so eine Schweizer Verbindung in Deutschland?
Doch.
Das gibt es ja.
Doch, wir haben sogar eigentlich immer netten Kontakt gehabt. Wir waren immer irgendwie so Frenemies, also befreundete Wettbewerber. Natürlich schon auch heute noch Wettbewerber, weil es sind die heute sind es die einzigen großen unabhängigen Agenturen in Deutschland, die beiden, wobei eben Serviceplan eine deutliche Ecke größer ist als wir.
Mhm. Wie haben dann deine Eltern reagiert, dass du plötzlich diese Wahnsinnskarriere gemacht hast? Haben die das noch mitbekommen?
Nicht wirklich. Also meine Mutter leider nicht mehr. Die hat nur noch knapp die Gründung mitbekommen und die Karriere verlief, das war ja kein Raketenstart, sondern ich war ja, bis wir uns selbstständig gemacht haben, war ich 16 Jahre lang angestellt in anderen Agenturen. Und ich behaupte sogar, dass wer im Dienstleistungsgeschäft erfolgreich sein will, dem hilft eine Angestelltenzeit, weil du bist als Dienstleister, bist du ein Leben lang Angestellter. Also du bist auch wenn du eine eigene Firma hast, aber du bist letztlich Angestellter deiner größten Kunden. Also irgendein Dienstleistung ist angestellt sein. Und genau, was ich sagen wollte, meine Karriere war, die verlief sehr kontinuierlich. Ja? Also ich war fleißig, tatsächlich, und zwar immer. Also als ich dann die Firma hatte, haben die Leute immer gesagt, ja, ist klar, dass du fleißig bist, ist ja auch deine Firma. Da habe ich gesagt, nee, ich war immer gleich fleißig. Also ich war auch als Angestellter hoch engagiert und habe alles gegeben, um das beste Produkt zu machen.
Aber trotzdem, ich meine, als Schweizer kommst du nach Deutschland, plötzlich machst du die Kampagne für die Kanzlerin zum Beispiel.
Plötzlich nicht.
Ja, hat ein paar Jahre gedauert. Ja,
nach langer Zeit.
Also. Ist ja nicht selbstverständlich, oder?
Nein, das ist nicht selbstverständlich. Also das ist schon auch, was ich sage, wenn man mich fragt, was hat dir die Branche gegeben? Klar, man hat auch Geld verdient, man hat auch viel Freude gehabt.
Aber Prestige das, und alles, ja.
Prestige, ja, sicher auch. Aber das Wichtigste, was mir die Branche gegeben hat, sind Begegnungen mit tollen Leuten. Also natürlich erstmal die Begegnungen mit den unzähligen Kreativen, vorhin hast du eine erwähnt, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also da waren so viele tolle Persönlichkeiten dabei, aber...
Steffi Huber war das, ja.
Genau,
ja.
Steffi Huber. Aber auch, also ich erinnere mich jetzt immer besser an sie, also, als du mir das Bild gezeigt hast. Den Namen hatte ich nicht mehr drauf. Aber auch natürlich die Persönlichkeiten auf Auftraggeberseite und die ganzen Promis, mit denen man zu tun hat. Als da zum Beispiel wären alle Bundeskanzler der letzten 40 Jahre, mit denen hatten wir zu tun.
Mit allen, ja.
Persönlich zu tun. Mit Kohl haben wir einen Film gemacht, mit Schröder. Schröder hat unsere Agentur besucht, also der war bei uns, mit dem hatte ich viel Kontakt.
Heute noch, oder?
Ja?
Heute nicht mehr, oder?
Heute noch ein bisschen, also aber nicht mehr viel, aber man sieht sich ab und zu in zwei Wochen wieder bei einer Feier. Olaf Scholz, als auch Bürgermeister von Hamburg war, hatten wir auch Begegnungen. Und Und natürlich Frau Merkel, also für die, die wollte explizit mit uns arbeiten und keiner wollte das bei uns. Also das war bei uns, also alle, der ganze Vorstand hat gesagt, das macht man nicht. Und ich wollte es unbedingt, weil ich wollte es, ich fand, ich war schon kurz vor dem Ausstieg und ich dachte so als letztes Highlight meiner Karriere, eben mit der damals mächtigsten Frau der Welt eben eng zusammenzuarbeiten, das hat mich total elektrisiert. Und es war auch spannend, weil die Frau Merkel hat sich sehr viel Zeit genommen. Wir hatten ein Jahr lang hatten wir jede Woche einen einstündigen Schurfix mit ihr in kleiner Runde und da wurde über alles gesprochen. So gesehen eine tolle Zeit, nur von der Werbung her war es total langweilig, weil ihr Prinzip ist, also sie gewinnt in der Defensive, sie gewinnt, indem sie nicht angreift. Also Journalisten haben das genannt, asymmetrische Demobilisation, also ihr Konzept. Das heißt, den Gegner nicht angreifen, so dass die Wähler des Gegners gar nicht zur Urne gehen. Also das heißt, die den Ball flach halten und also sie hat ihre Spiele, wie man im Fußball sagen würde, in der Defensive gewonnen.
Aber das Konzept kam von ihr oder von dir?
Das Konzept kam dann schon von uns, also von uns, ja. aber das war keine Werbung, auf die ich stolz bin und die ich jetzt irgendwie.
Was war denn der Grund, dass der Widerstand in der Agentur gab? Hatte man Angst, dass man plötzlich verpolitisiert wird?
Ja, genau. Ja. Das wird man ja auch. Du kannst nicht für eine Partei, das färbt immer ab, wenn du für eine Partei werbst. Dann, also man denkt dann immer, und es ist halt ganz grob gesehen, ist es so, wenn du für die Linken, also für die eher Linken werbst, werden die Kunden sauer. Wenn du für die eher Rechten wirbst, werden die Kreativen sauer. Also kannst du es nicht recht machen. Und klar, es gibt, also die CDU oder zumindest Frau Merkel konnte man damals schon als Mitte bezeichnen. Das war schon okay, aber es gab natürlich auch Kreative, die gesagt haben, nee, mit der CDU wollen wir nichts zu tun haben. Aber wir haben natürlich auch niemand zwingen müssen, weil es gab genügend, für die das eine Ehre war, für diese Frau.
Ja, und heute ist ja eine Nostalgie, oder? Nach Frau Merkel, Deutschland, oder?
Nicht wirklich, nein, leider nicht wirklich. Also, man kritisiert halt sehr stark nach wie vor 2015 wesentliche Entscheidungen. Das ist, der Atomausstieg, also eine markante Entscheidung. Und natürlich die Haltung in der Flüchtlingskrise, das steht heute schon sehr stark in Frage und insofern ist ihr Nimbus hat schon gebröckelt. Auf der anderen Seite hat sie hat den Laden geführt und auch für Ruhe gesorgt. Also verglichen mit heute waren es schon entspannte Zeiten.
Eben, und als Schweizer musst du ja nicht Stellung nehmen im Prinzip.
Da bin ich ganz froh. Ne? Genau, ich war immer irgendwie so selber auch sehr unpolitisch. Ich habe ja nie als Schweizer, ich bin ja nicht wahlberechtigt in Deutschland und habe mich da immer rausgehalten. Also bin auch nicht der Meinung, dass eine Agentur irgendwie sich politisch engagieren sollte. Eine Agentur sollte völlig unabhängig sein.
Also, wie viele Leute hat Jungformat heute?
Heute an die 1400 nach wie vor. Also die sind seit, ich denke so 15 Jahren haben wir ungefähr diese Größe.
Also trotz allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, trotz KI und allem.
Ja, das wird dann mal sind es 100 weniger, mal sind es 100 mehr. Aber das ist so ungefähr die Größe jetzt weltweit.
Du bist finanziell noch beteiligt, oder?
Immer noch beteiligt, allerdings natürlich nicht wie damals. Also heute ist die Führung im Wesentlichen beteiligt. Und das Besondere ist, wir sind immer noch komplett selbst selbstverwahrt. Also wir sind komplett unabhängig. Also es gibt niemand Fremdes, der Anteile hat, sondern nur Leute, die zur Firma gehören.
Eben, wie bei Gott, oder?
Plus,
bitte? Wie bei Gott.
Ja, genau, wie bei Gott. Also plus die Gründer. Also wenn man so will, sind wir die einzigen Externen, also die einzigen, die nicht aktiv sind, die Anteile halten.
Ich möchte ganz am Schluss noch drei Themen oder drei Headlines, die berühmt gemacht haben. Wer hat's erfunden? Für Ricola. Ein Klassiker natürlich heute noch. Bild deine Meinung für die Bildzeitung. Ja. Und der berühmteste natürlich, Geiz ist geil.
Ja.
Der hat eigentlich das Bewusstsein eines ganzen Landes geprägt, oder? Also plötzlich konnte man geizig sein, oder?
Das ist auch nicht von mir.
Aber der war natürlich unter deiner Ägide, oder?
Doch, auch natürlich. Nee, ich wollte nur sagen, die anderen schon, also die anderen sind, die sind auf mich zurückzuführen. Bei Geiz ist geil weiß man das nicht mehr, weil das war ein Prozess, wie sehr oft bei Slogans, wo eben eine ganze Reihe von Textern und Texterinnen Slogans entwickelt und da entstehen dann viele Listen und viele Vorschläge, die werden diskutiert, gesiebt, verändert und am Schluss steht da Geiz ist geil und sicher war ich der gesagt hat, mit dem gehen wir.
Eben, das ist ein mutiger Spruch, oder?
Genau. Also ich habe die Magie habe ich schon erkannt und auch das Kontroverse, das Provokative. Also ich habe schon gleich gesagt, also wenn der draußen ist, ist er nach 2-3 Wochen in aller Munde. So war es dann auch. Aber interessant war, wir haben mit dem Spruch den Pitch verloren. Das war ganz interessant. Also das war ein Pitch gegen andere Agenturen. Und wir sind erstmal ausgeschieden, weil Geiz ist geil.
Das war, glaube ich, für Saturn, oder?
Saturn war
das. War die Firma, ja.
Genau.
Ja.
Es war nicht wirklich on strategy.
Ja.
Die Strategie war, also die Positionierung von Saturn war damals das Technik. Kaufhaus, also das technisch orientierte, während Mediamarkt, das ist ja die Schwesterfirma, die war eher so Entertainment, also Unterhaltungselektronik und so. Und Saturn sollte immer so eher die technische Beratung und das Technik-Kaufhaus sein. Und Geiz ist geil traf das natürlich in keiner Weise. Wir haben es aber trotzdem empfohlen, weil wir gesagt haben, der Satz hat Feuer, also der hat positive Sprengkraft und sind ausgeschieden. Dann hat der Gründer von Saturn, der hat sich nochmal die Präsentationen angeguckt und sah dieses Geiz ist geil und sagte, das ist es.
Mhm.
Da musste das Marketing, wer immer das war, musste uns anrufen, und sagen, ja.
Über den Schatten springen, ja.
Genau. Wir haben nochmal nachgedacht. Ja. Wir haben nochmal nachgedacht. Und ihr habt es jetzt doch gewonnen. Sehr lustig.
Also,
schöne Geschichte.
Schöne Geschichte. Eigentlich unsterblich, dieser Satz, oder? Du hast einen Vortrag in Zürich gehalten, wo du gesagt hast, man sollte wieder Mut haben zur Kreativität. Sachen wären heute nicht mehr möglich, oder?
Das sagt man. Also Mut zur Kreativität, das ist ja so ein Postulat. Da gibt es ja seit 50 Jahren wird Mut zur Kreativität gefordert. Das ist ja irgendwie ein No-Brainer. Also ist nix. Nee, ich habe das schon gut begründet, warum es wichtig ist, dass man Kreativität wiederentdeckt, gerade in Zeiten in technologiedominanten Zeiten, wo alle über Technologie reden und ein Kernsatz meiner Vorträge, die ich im Moment halte, lautet: Technologie schafft zwar einen Vorsprung, aber nur Kreativität schafft einen Unterschied, weil mit der neuesten Technologie bist du zwar voraus, aber immer nur bis dein Wettbewerb dieselbe Technologie nutzt oder nachzieht und sprich, du kannst mit Technologie keine nachhaltige Alleinstellung erzielen, sondern nur immer ein Stückchen voraus sein. Mit Kreativität kannst du nachhaltige Alleinstellungen erzielen. Und gerade KI zeigt, dass mit den ständig neuen Modellen und Anwendungen, die, also nichts ist weniger nachhaltig als ein technologischer Vorsprung.
Also sehr schönes Schlusswort. Eine Frage habe ich noch vergessen, ganz am Anfang. Ich glaube, so ein Schlüsselmoment in deinem Leben war, glaube ich, im Kloster Einsiedeln, wo du, glaube ich, 50 Mal irgendwie einen Bibelspruch abschreiben musstest, oder?
100 Mal.
100 Mal, ja.
Gelobt sei Jesus Christus.
Ja.
Genau.
Und das hat dir dann gesagt,
Ja, das war am vorletzten Tag. Das war schon, da traf Unzufriedenheit auf Kreativität. Also die Zaubermischung trat ein, weil unzufrieden war ich ja. Und ich fand den Satz so langweilig, gelobt sei Jesus Christus, und schrieb 100 Mal, tatsächlich 100 Mal, gelobt sei die Freiheit. Und das hat dann die Internatsleitung bewogen, mich rauszusetzen, also meine Eltern anzurufen. Holen Sie Ihren Sohn bitte ab. Der zeigt deutlich, dass er den Werten unserer Einrichtung widerspricht.
Gut, aber das muss ja für deinen Vater, der hat ja Buchhandlung gehabt am Zentral mit religiösen Büchern.
Ja, ja.
Das muss ja ein Schock gewesen sein, oder?
Ja, also ich war, für meine Eltern war ich ein Dauerschock. Das schon. Also wie gesagt, ich war einfach, weil ich dysfunktional war und eben die Schulkarriere, die sie mir praktisch in die Wiege legen wollten, also mit alten Sprachen, mit Latein und Griechisch, das hat einfach nicht funktioniert bei mir. Und ich finde es schon ein Erziehungsfehler, weil ich bin technisch absolut interessiert. Hätte man mich aufs Gymnasium C oder D, also Typus, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, es gab ja A, B, C, D, damals, und ich war auf A, völlig falsch, also hat mit meinen Neigungen nichts zu tun. C wäre super gewesen. Ich glaube, ich wäre nicht Werber geworden. Ich wäre vielleicht Ingenieur oder Architekt geworden.
Gut, aber es wäre alles ein bisschen langweiliger gewesen.
Nicht unbedingt.
Gut, die Frage können wir nicht abschließen. Genau, können wir nicht. So. Ja, du hast ja ein verrücktes Haus in Berlin, gell?
Ja, gut, das ist eher Innenarchitektur.
Ja, ja, aber von oben eine auch, weibliche Wut, oder? Ja,
genau,
ja,
verrückt, das stimmt.
Ja, ja, in Mitte von Berlin. Und du hast, glaube ich, 25 Jahre nach dem Mauerfall hoch groß angeschrieben, dieses Haus, ja.
Genau, das ist auch gut. Ja, genau, dieses Haus stammt früher in einem anderen Land. Das steht groß auf der Hausfront. Und das ist schon in Berlin, kann man fast sagen, ikonisch geworden. Also fast eine Sehenswürdigkeit und sehr bekannt. Also das heißt, also
das kann man heute noch betrachten.
Ja, ja. Die Berliner kennen das Haus und der Satz, der hat eine Tiefe. Also viele Leute, es gibt Postkarten davon, es gibt Poster, es gibt Kühlschrankmagneten, es gibt eine Fernsehsendung nur über die Hausfront, also nur über die Hausfront auf Dreisat.
Genau. Mhm. Und vielleicht, wer mal in Berlin ist, welche Straße?
Brunnenstraße 10.
Brunnenstraße 10.
In Berlin-Mitte.
Dein größtes Kunstwerk, wenn man so will.
Mein erstes. Mein erstes Konzeptkunstwerk ist eine Fassadenbemalung, kann man so sehen, ja.
Also, besten Dank, Jean-Rémy Fromat. Riesenehre, Riesenfreude. Ja. Hochinteressantes Gespräch gewesen. Gorin Lüthi, was aufgezeichnet hat. Christian Beck, der Distribution macht. Das war unser persönlicher Com-Podcast. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann, eine gute Woche.
50 Jahre ADC ist präsentiert worden vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migros.